Lass uns Platz nehmen. Nur von dir leben wir. Halleluja. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist unsere Zufluchtsstätte. Heute sprechen wir über die Fundamente, die Grundlagen unseres Glaubens. Wir sind basisorientiert. Jesus macht ein Interview mit seinen Jüngern und dann fragt er, was denkst du, wer bin ich denn? Ich muss vorstellen, Jesus wollte wissen, was die Leute von ihm denken und von ihm halten. Was und wer ist er? Was denkst du, dass ich bin, sagt er. Und dann kommt plötzlich Petrus wie aus der Pistole geschossen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben es da nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Weißt du, die Erkenntnis, basisorientiert, wer bist du? Und wer ist Jesus, kannst du nur erfahren, wenn der Heilige Geist es dir offenbart. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir heute Abend für diese Versammlung die Leitung des Heiligen Geistes haben, dass der Heilige Geist uns die Ohren öffnet, die Augen öffnet, unser Verstand öffnet, dass wir erfahren, wer ist Jesus. Und weißt du, was dann Jesus zu dem Petrus sagt? Petrus, auf dieses Bekenntnis hin will ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf den Papst, nicht auf die katholische Kirche, auf das Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist basisorientiert. Preis dem Herrn. Und die Gemeinde Jesu ist nicht irgendeine organisierte Kirche, nicht irgendein Verein oder nicht ein Club, sondern die Gemeinde Jesu ist der Leib des Herrn Jesus Christus. Er ist das Haupt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bevor ich weiter fortfahre, möchte ich dich herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Freitag werde ich über das Gebet sprechen, was das Gebet vermag. Gebet ist eine Kraft. Und wenn wir beten, beten will gelernt sein. Deshalb haben die Jünger, als sie Jesus gehört haben, wie er betet, haben die Jünger gesagt, Meister, lehre uns zu beten. Das größte Gebet, die größte Gebetsschule ist das Vaterunser. Wenn du nicht beten kannst, betest das Vaterunser. 10-mal, 20-mal, bete in der Stunde 5-mal. Wenn du das Vaterunser betest, da setzt du was frei. Du musst nicht, wenn du selber betest für dich, lieber Gott, segne meine Schwiegermutter, segne das Kalb zu Hause und segne, das gibt mir, dass ich Parkplatz finde. Wir beten so Bagatellsachen. Wir beten gar nicht das, was Gott will, das gebetet werden will. Aber im Vaterunser, da ist alles drin. Geheiligt werde dein Name. Dein Name. Und dann, dein Wille geschehe. Gib uns unser tägliches Brot. Gib uns und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann, führe uns nicht in der Versuchung oder bring uns durch die Versuchung so recht und schlecht, gerade dass nichts passiert und nichts geschieht. Und dann, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Verstehst du, da betest du ganz anders. Nicht, ich danke Gott und so weiter. Weißt du, da ist kein Dankgebet drin. Verstehst du, im Vater uns ist kein Dankgebet. Das kannst du nachher machen, wenn du die Sachen bekommst. Wenn du das tägliche Brot bekommen hast. Wenn du den Willen Gottes erfahren hast. Dann kannst du Danke sagen. Aber vorher musst du zuerst mal bitten. Damit du was zu danken hast. Viele Leute fangen an zu danken. Die säumen das Pferd am Schwanz auf. Und fangen von hinten an. Sie haben noch nichts und da danken sie schon für gar nichts. Wir sollen zuerst mal bitten. Und es wird euch gegeben. Anklopfen und es wird euch aufgetan. Suchen und dann finden. Und wenn du dann gefunden hast, Halleluja, ich hab's. Die Kraft des Betens. So, darüber will ich sprechen. So Gott will und wir leben. Und sammle schon selber Gebetserhörungen. Was das Gebet wirklich vermag. Du brauchst nicht große Gebetserhörungen. Die kleinen Gebetserhörungen bewirken vieles. In kleinen Stücken, kleinen Schritten. So. Am Samstag wird das Thema sein, lebe ein gutes Leben. Das hängt von dir ab, wie du weiterlebst. Beten und dann Gott vertrauen, sich auf Gott verlassen und lebe ein gutes Leben. Es liegt an dir, dass du dein Leben selbst in der Hand nimmst, in den Griff. Du steuerst das Gaul, du steuerst den Wagen, du steuerst und du drückst auf die Bremse oder du lässt die Bremse los und dann du lebst. Wir können uns blockieren, uns selbst im Weg stehen, über unsere eigenen Füße stolpern, das liegt alles an uns. Es geschieht nach dem, wie du die Sache vorstellst, was du erwartest, wie du dich entscheidest. Es liegt so viel an unseren Entscheidungen. Lebe ein gutes Leben. Josua sagt einmal, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Kümmere dich wenig um die anderen. Wenn du dich wenig um die anderen kümmerst, hast du mehr für dich Zeit. Kümmere dich nicht für so viele Leute. Weißt du, du hast vielleicht nicht den Auftrag, du bist nicht berufen, da als Mutter Teresa zu sein oder was weiß ich, irgendein Heiliger. Du solltest zuerst mal deine Sicherheit besorgen, dass du dein Fell im Trockenen hast, dass es dir gut geht. Und wenn es dir gut geht, deiner Seele gut geht, deinem Geist gut geht, deinem Körper einigermaßen gut geht. Es muss nicht immer deinem Körper gut gehen. Aber wenn es deiner Seele nicht gut geht, dann kannst du alles vergessen. Dann bet nicht für die anderen. Fang an, für dich selber zu beten, solange bis du Frieden innen drin hast. Was nützt es? Du betest für die ganze Sippe und selber gehst du vor die Hunde. So, lebe ein gutes Leben. Am Sonntag wird das Thema sein, Jesus in deinem Leben. Was bewirkt Jesus in deinem Leben, wenn er in dein Leben hineinkommt? Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. So, Jesus in deinem Leben. Du solltest Jesus mitnehmen, selbst wenn du auf die Toilette gehst. Ja, nee. Selbst wenn du auf die Toilette gehst. Stell dir mal vor, Pastor Lehmann, ein evangelischer Pfarrer von unten aus Süddeutschland, Süd-DDR, Sachsen, da hinten, wo der da war, Pfarrer Lehmann, der hat Stuhlgangsschwierigkeiten gehabt. Da sagt er, ich habe zum ersten Mal was verstanden, was es heißt in der Bibel, der Herr segne deinen Ausgang und deinen Eingang. Weil er Stuhlgangprobleme hatte. Wie wichtig das ist. Verstehst du? Deshalb, wir brauchen überall den Segen Gottes. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Nur nebenbei, ich möchte euch Mut machen, nimm Jesus überall mit. Wenn du schlafen gehst, stell mal vor, du wachst morgen früh nicht mehr auf. Und das kann ganz schnell sein. Die meisten Leute sterben im Bett. Das Leben mit Jesus. Dass du immer mit Jesus verbunden bist. Dass du immer Kontakt mit ihm hast. So, ein Leben mit Jesus. Jesus in deinem Leben, was es bedeutet. Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Also, dass du immer eng mit Jesus verbunden bist. Das ist also das ganze Thema dieses Wochenendes. Heute fangen wir mit der Basis an. Wenn die Basis, das Fundament stimmt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann kannst du weiterbauen. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, da kommst du gar nicht weit. Dann ist dein Leben am Schluss so wie der Turm da in Pisa. Schräg und schief. Und dann muss man dich von immer stützen, dass du ja nicht umkippst. Und immer halten. Geschwister, hilft mir, betet für mich, ich kann's nicht mehr. Du brauchst ein gutes Fundament. Dass du da drauf stehen kannst. Dann kannst du auf Schlangen und Skorpione treten. In einem Matsch kannst du nicht auf Schlangen und Skorpione treten. Du musst schon Zement unter den Füßen haben. Was Festes, was Stabiles. So, die Gemeinde Jesu, das ist der Stützpunkt Gottes in dieser Welt. Ich möchte die Gemeinde auch an eine Stelle stellen. Das ist die Basis. Das ist, ja, dieser Treffpunkt. Hier, von hier aus geht das dann weiter. Ja, die Gemeinde Jesu ist so Basislager. Und von diesem Basislager, da legt man die Sachen, die man jetzt nicht braucht, die man bisher getragen hat und gebraucht hat, die legt man ab und dann steigt man weiter hinauf in die Höhe. Es ist der Bereich Gottes. Hier wirkt Gott, hier führt Gott Regie. Du sagst, ja, aber in der Gemeinde geht es so menschlich, so fleischlich, so seelisch zu. Sei Gott dankbar, dass es so zugeht. Dann kannst du dich auch noch entfalten. Denn bei dir geht's auch nicht immer super geistlich. Und an dir arbeitet auch der Heilige Geist und an mir und uns allen. So, die Gemeinde ist die Basis, an der Gott uns schleift. Es ist die Werkstatt. Die Werkstatt. Hier werden wir zubereitet für die Herrlichkeit, für das Kommen des Herrn. In der Bibel wird immer wieder gesprochen von Israel während der Wüstenwanderung und das Lager. Sie lagerten sich. Sie gingen ein Stück weiter und dann lagerten sie wieder. Das ist die Basis. Gott will, dass wir uns immer erholen, entspannen, dass wir wieder Frieden haben, ein Stück weit, dass wir wieder Luft holen und dann geht es wieder weiter, nach vorne. Nur jagen und treiben und hetzen und suchen und forschen und so weiter, das ist nicht alles. Wir müssen auch Ruhepausen haben von der Wanderung. Stehen bleiben, mal genießen, das verarbeiten, was man gehört hat. Geschwister, es ist so wichtig, das Gehörte zu verarbeiten. Wir sind basisorientiert. Was nützt es immer wieder, so viele Neuigkeiten, so viele Sensationen, so viele Erlebnisse und wir haben das nicht verarbeitet. Du musst verdauen. Du musst warten, bis der Herr wieder uns weiterführt. Und wenn der Herr uns nicht weiterführt, sei auch dankbar und froh. Manche Leute möchten ständig laufen. Ich finde, es ist auch was Schönes, mal sitzen zu dürfen und auf den Herrn zu warten. Und am Bach, 18 Monate muss dieser Elia am Bach sitzen und da den Fischen zugucken, wenn es welche gab, oder den Vögeln und warten, bis die Raben kommen, bis sie ihn versorgen, bis es wieder weitergeht. Warten, auf den Herrn warten. Basisorientiert. Wir möchten zu den Fundamenten des christlichen Lebens zurückkommen. Was sind die Fundamente des christlichen Glaubens? So, zuerst mal ein paar Sachen. Gott, am Sonntag und schon die Woche davor habe ich darüber gesprochen, Gott geht weiter. Wenn es Zeit ist, wenn du reif bist, kommt der Lehrer und sagt, jetzt kommt die nächste Klasse. Manche überspringen ein paar Klassen, das gibt's auch. Und manche bleiben sitzen ein paar Klassen. und kommen nie aus der Schule raus. Also, du kannst manches überspringen oder manches auch, ja, stehen lassen. Und wenn du nicht mitgehst, also basisorientiert, Gott geht immer weiter mit deinem Leben. Gott will auch durch Stillstand etwas erreichen. Wenn du ruhst, du rostest nicht, glaub mir das. Und wenn Gott dich mal auf die Seite nimmt, Gott bearbeitet dich so in der Stille. Er lässt dich reifen, gären. Verstehst du? Er lässt dich von innen her sich so entwickeln. So, Gott ist weitergegangen. Mit der Zerstörung des Tempels hörte Israel auf, zum Beispiel aus Funktion, weil Gott was Neues anfangen wollte. Die Gemeinde wollte bauen. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist das Bekenntnis. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Fundamente. Du musst nicht viel wissen. Weißt du, manche Leute sagen, ich brauche neue Gaben, neue Offenbarung, neue Vision, ich brauche das und das. Nein, du musst nur Jesus kennen als deinen Retter und deinen Heiland. Wenn du das weißt, weißt du alles. Da kannst du evangelisch sein, kannst katholisch sein, kannst Baptist sein, kannst Pfingstler sein. Es spielt keine Rolle. Wenn du Jesus kennst, wer mich hat, der hat das Leben. Der sucht nicht ständig was Neues. Zurück zu Israel. Die haben sich so bequem gemacht. Wir haben ja den Priester, wir haben den Altar, wir haben die Opfer, wir haben den Gottesdienst. Und sie haben vergessen, dass Gott nicht mehr mitmacht. Gott will immer, dass wir aus der Routine rauskommen und nicht in der Routine stecken bleiben. Der Hohe Rat musste Jerusalem verlassen. Dann gab es diesen Bar Kochba-Aufstand und bis dann, also ist alles zerbrochen in Israel. Und dann hat Gott angefangen, die Gemeinde zu gebrauchen. In dem Maße, wie Israel auslief, begann die Gemeinde. Auf diesem Felsen, auf dieses Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf Religion, nicht auf irgendwelche Dogmen, sondern auf das Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn du den kennst, kennst du alles. Kennst du den Heiligen Geist? Kennst du den Vater? Hast Zugang zu Gott, zu den Schatzkammern Gottes? Die Basis. Die meisten Leute haben keine Basis, die haben noch kein Fundament gehabt. Die haben sich bekehrt, die Hand gestreckt, hier vorne ein Gebet vielleicht gesprochen. Aber du musst einen Durchbruch im Leben, deinem Leben haben, wo du sagst, ich kenne meinen Heiland. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese hundertprozentige Überzeugung, diese Wiedergeburt. Bist du wiedergeboren? Diese Frage muss man sich immer wieder sich selbst stellen. Bin ich wiedergeboren? Bin ich ein neuer Mensch? Bin ich eine neue Schöpfung? Lebe ich als neue Schöpfung? Ist in meinem Leben schon Frühling passiert? Ist das, was Gott in mein Leben hineingelegt, schon aufgegangen? Wir müssen uns da fragen. Der Herr baut seine Gemeinde und er tat hinzu, die da gläubig wurden. Die Basis. Also, das Urchristentum, so wie Gott damals die Gemeinde angefangen hat und weitergebaut hat, so will der Herr die Gemeinde heute bauen. In Apostelgeschichte 6, Vers 7 lese ich, und das Wort des Herrn breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem, und es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Eigentlich, die sollten vom Berufswegen Gott gehorchen. Aber hier, durch die Bekehrung erst, sind sie dem Glauben gehorsam geworden. Erst durch die Taufe, die ließen sich auch taufen. Wisst ihr, die leibliche Übung ist wenig nütze. Auch diese ganze leibliche Dienste, diese ganzen äußerlichen Aktionen, die bringen nicht viel. Da muss zuerst die Liebe zu Gott aufgegangen sein. Jesus, ich liebe dich. Mein Jesus, ich liebe dich. Oh, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Auch viele Priester wurden dem Glauben gehorsam. Du siehst also, die Sache Gottes ist weitergegangen. Israel wurde abgehängt. Weil sie nur in Traditionen waren, immer das Gleiche. Die wussten, was schon passiert. Die wussten ganz genau, wann der Pastor Amen sagt. Und so, nach dem Satz und so weiter. Und der Herr sei auch mit deinem Geiste. Verstehst? Und dann kannst du nach Hause gehen. Die 120 wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist am Pfingsten. Aus allen Ländern der Welt, der damals bekannten Welt, kamen die Leute zusammen, Apostelgeschichte 2, Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Menschen aus allen Völkern unter dem Himmel, als Pfingsten geschah. Weißt du, viele Leute warten, ja, Israel muss noch gesammelt werden. 1948 ist Israel entstanden wieder. Nein, hier in Jerusalem, Apostelgeschichte 2, Leute aus allen Herren Ländern, damals bekannten Welt, wohnten in Jerusalem, wo der Herr sie zerstreut hatte. Und dann geschah das große Ereignis Pfingsten. Gott fängt was Neues an. Und die Basis, wir sind basisorientiert, ist die Botschaft, mein Thema, mein Titel für heute Abend. Gott fängt immer wieder von vorne an. Immer wieder was Neues. Es gibt so viele Auslaufmodelle in der Religion. Wir denken, jetzt, endlich habe ich meine Ruhe, jetzt habe ich alles verstanden, jetzt habe ich begriffen, jetzt habe ich vieles, alles gelernt und so weiter. Nein, Gott will immer fortwährend was Neues tun. Alle Jahre wieder. Und die dort waren, die waren nicht nur zu Besuch da aus Mesopotamien oder sonst wo, irgendwo. Nein. Das Wort Gottes hat sich erfüllt gehabt. Aus Jeremia Kapitel 32, Vers 37, siehe, ich will sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, in meinem Zorn, Grimm und in großem Unmut, und will sie wieder an diesem Ort bringen, dass sie sicher wurden. Und das waren sie, als sie hörten, wie jeder Gott in seiner Sprache preist. Wisst ihr, und genau das ist, Gott will, dass wir in unserer Sprache Gott preisen. Nicht in Lateinisch, Griechisch, Hebräisch oder sonst irgendwie Koptisch, sondern in unserer eigenen Sprache. Und sie priesen Gott in ihrer eigenen Sprache. Dann bekehren sich Menschen. Dann fragen die Menschen, was ist da los mit denen? Die preisen Gott in ihrer Sprache. Denk drüber nach, in ihrer Sprache. Du hast erst Pfingsten erlebt, wenn du, und kannst sagen, ich bin jetzt ein Pfingstler. Ich preise Gott in meiner Sprache. Nicht in Zungen, sondern in meiner Sprache. Wie mein Herz sich fühlt, wie meine Seele sich fühlt, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie mein Geist ist. Weißt du, vielleicht kennst du nur 700 Worte und du preist Gott mit deinen 700 Worten. Und vielleicht bist du wie Goethe oder Shakespeare mit 70.000 Worten. Dann preist du Gott mit 70.000 Worten. Jeder in seiner Sprache, in der Muttersprache. Weißt du, was das bedeutet, Muttersprache? Das ist nicht die gebildete Sprache. Die Muttersprache ist die Sprache, die ein kleines Kind spricht. Hab Hunger. Mein Muich. Verstehst? Das ist die Muttersprache. Vielleicht knapp, aber von Herzen. Aus der Tiefe der Seele. Sie priesen Gott in ihrer Muttersprache. Du bist erst echt und erst wahrhaftig, wenn du Gott preist in deiner Muttersprache. So ehrlich, aufrichtig. Und das kannst du nur zu Hause, das kannst du nicht öffentlich. Die lachen dich aus. Die sagen, bist du doof? Verstehst du, wie benimmt man sich? Aber zu Hause kannst du du sein. Machst die ganze Schminke ab, die ganzen Masken ab, dann machst du alles, legst die engen Kleider, die ganzen Korsetts ab. Verstehst du, und dann preist du Gott, so wie du dich richtig fühlst und frei bist und glücklich bist. Halleluja, dann winkst mit den Händen, strampelst mit den Füßen. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Und sie priesen Gott in ihrer Sprache. Und was priesen sie? Die großen Taten Gottes. Gott hat den Jesus gesandt. Gott hat Jesus auferweckt. Gott hat Jesus in den Himmel genommen. Gott hat den Heiligen Geist geschickt. Das haben sie gepriesen. Alle Leute und 3000 Leute wurden gläubig. Wenn deine Nachbarn hören, dass du Gott in deinen Sprachen preist, dann werden sie sagen, was ist da los? Sind die betrunken? Verstehst du? Und genauso, wenn Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die sind wie berauscht, als wenn sie einen Trip hätten, einen Schuss. Verstehst du? Weißt du, die sind happy. Sie priesen Gott in ihrer eigenen Sprache. Das ist basisorientiert. Das ist zurück zum Fundament kommen. So müssen Christen werden. Nicht nur super fromm, scheinheilig und die Kraft Gottes verleugnen sie. So steht es in der Bibel. Die haben alles religiöser, vergoldet, versilbert. Aber da fehlt die Kraft Gottes. Sie priesen Gott in ihrer Sprache. Da wurden 3000 gläubig. Später geht jemand zum Beten. Jetzt mache ich nächstes Mal über das Gebet. Gehen sie zum Beten, zum Tempel. Und da sind sie regelmäßig zum Beten gegangen. Das ist nicht das erste Mal, dass Petrus und Johannes an der Tempelstür vorbeigegangen ist. Da sind sie schon oft vorbeigegangen. Sogar Jesus ist hier vorbeigegangen. Mindestens zweimal. Mindestens. Oder das Bub schon öfters, denn der saß 38 Jahre an der Tempelstür und bettelte und hat nicht geheilt. Jesus hat auch den Bettler auch nicht geheilt, obwohl es genug Bettler damals gab. Und der war bekannt, ein stadtbekannter Bettler. Und dann, das hat er mit Petrus und Johannes überlassen. Und die gehen zum Beten. Und während sie zum Beten gehen, spricht der Heilige Geist wahrscheinlich. So kann ich mir vorstellen, du geh auf den Mann zu. Der sitzt schon immer noch, schon 38 Jahre hockt er hier und bei dem ist noch nichts passiert. Der bettelt nur und dann bestimmt hat er die ganz besonders angebettelt. Petrus, Apostel, Johannes, bitte gib uns Geld, gib mir Geld. Dann sagt er, Gold und Silber habe ich nicht. Du siehst, Gold und Silber habe ich nicht. Und das sind die Fundamente, wir brauchen nicht Gold und Silber, um der Welt zu dienen. Wir brauchen da nicht irgendwelche Titel. Wir brauchen da nicht irgendwelche Organisationen, die hinter uns stehen. die uns unterstützen und die uns fördern. Wir brauchen keine Dachverbände. Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Geschwister, wir müssen lernen vom Heiligen Geist, wie der Heilige Geist arbeitet. Der Heilige Geist heilt nicht jeden Tag und nicht jede Woche und nicht jedes Jahr. Wenn die Zeit reif ist, der Mann war reif für die Heilung. Der Mann war reif für die Heilung. Und dann sagt Petrus, Gold und Silber habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Schau mich an, schau mich an. Mach Augen auf und guck nicht zu Boden, guck nicht in den Himmel, guck nirgendwo hin, schau auf mich. Gold und Silber habe ich nicht. Und dann sagt, steh auf. Und er heißt es, und er half ihm noch hoch. Er hat ihm unter die Arme gegriffen und ihn hochgezogen. Und dieser Mann fing an zu springen. Und er wollte kein Geld mehr haben. Der wollte nur noch die Gesundheit genießen. Geschwister, das ist Basis. Wir sollen auch so weit hinkommen, wenn Gott uns berührt, dann wollen wir nicht Geld, dann wollen wir nicht Ansehen, dann wollen wir nicht Anerkennung, dann wollen wir nicht irgendwie vor Leuten glänzen. Ich habe ein wunderbares, tolles Zeugnis. Verstehst du, es geht nicht um das Zeugnis. Er tanzte, er hörte nicht mehr auf, er blieb im Laufen. Er hat sich nicht auf seinen Stuhl wieder hingesetzt und ist wieder nach Hause gegangen. Nein, er tanzte und lobte und pries Gott und die ganze Stadt. Ich kann mir vorstellen, von Norden bis Süden, Jerusalem, die ganze Stadt. Ich hab's. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Leute, schaut meine Füße. Ich kann stehen auf meine Füße. Und das ist basisorientiert. Wenn Gott dich berührt, kannst du auf deine eigenen Füße stehen. Ich möchte immer so reinfließen lassen, was ist basisorientiert. Wenn Gott dir begegnet, dann brauchst du nicht fremde Hilfe. Dann brauchst du nicht Geld und Gold und Silber. Dann kannst du auf deine eigenen Füße stehen. Dann unternimmst du was. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Und weißt du, was da passiert? Passierte, 5000 Leute wurden gläubig. Da hat die ganze Stadt missioniert. Da hat die ganze Stadt bekehrt. Ich bin geheilt. Wenn die Leute sehen, dass an dir was passiert ist, dann brauchst du keine Reklame. Weißt du, manche Evangelisten machen Zeichen und Wunder, werden mir folgen. Nein, die folgen, wenn diese Dinge passieren, gehen sie automatisch. Die Leute sind begeistert, sind ergriffen. Wo bist du geheilt worden? Welcher Arzt hat dich geheilt? Wer hat dir geholfen? Ja, die da von der vom Gemeindezentrum, das war der Oberer Söller. Dort die Leute aus der Davidstadt, die haben mir Jesus gebracht. Ist es Kraft in Jesus, ist es Stärke in ihm? Er pries Gott und lobte Gott. Basisorientiert. Weißt du, wenn du etwas bekommen hast, dann kannst Gott loben und preisen. Vorher solltest du Mund halten. Solltest lieber gar nichts sagen, denn wir haben Klagepsalmen, wir haben Gebetspsalmen, wir haben Fürbittepsalmen, wir haben alle möglichen Art von Psalmen, wir haben Dankespsalmen. Aber mir ist etwas groß geworden in der Vorbereitung, wo ich jetzt für die Predigt für Freitag mir vorbereite mit Beten. Wir loben Gott viel zu früh. Und dann kommt der Teufel und kassiert das alles ein. Wir sollten Gott erst loben, nachdem da ist, nachdem der Teufel uns nichts mehr klauen kann. Verstehst du? Wir haben es schon, das steckt in uns drin. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Aber solange du nichts hast, das ist nur Opfern, falsches Opfern, fremdes Opfern, auch wenn es ehrlich ist. Sage Dank alle Zeit für alles. Verstehst du, du sollst auch für das Schlechte danken. Das wird uns gesagt dabei. Nur nebenbei. 5000 Leute wurden gläubig und da wurden sogar Priester und Leviten gläubig, so wie Barnabas, ein Levit, der nachher sehr viel im Reich Gottes bewirkt hat. Gottes Sache geht weiter. Geschwister, Gott bleibt nicht irgendwo stehen. Der geistliche Aufbruch in Antiochien, dort ging Barnabas nachher hin und fing an, unter den Heiden, die Christen, die dort waren, fingen an, unter den Heiden zu missionieren und sagen, du, wir müssen nicht nur dass unsere Juden missionieren, nein, wir müssen auch uns die Heiden missionieren. Die Heiden brauchen das Evangelium nötiger als die Juden. Und wir gehen zu den Heiden. Und die fingen an, zu den Heiden zu gehen. Und da bekehrten sich Heiden. Lies mal Apostelgeschichte. Da kamen Leute, die wurden glücklich, die Heiden freuten sich. Oh, wir erleben Jesus, wir erfahren Jesus. Das Evangelium geht weiter. Du bist angesteckt, so wie bei Grippe, du steckst andere auch an. Verstehst du, die müssen sich selber hüten und aufpassen, dass sie nicht angesteckt werden. Also lebe richtig, wandle richtig, handle richtig, rede richtig und du wirst Leute anstecken. Basisorientiert leben ist ansteckend leben. Du musst den Virus in dir haben, den Virus des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes. Die in Antiochien, das ist eine neue Missionsbasis. Zwei Städte damals in der Antike beeinflussten die geistliche Welt oder die biblische Welt. Da ist zuerst einmal Alexandria in Ägypten, diese berühmte Bibliothek, also wo das ganze gesamte Wissen der Welt war, und dort wurde das Alte Testament übersetzt. Aber du siehst also, das reicht nicht aus, allein nur das Alte Testament zu kennen. Du brauchst Antiochien. In Antiochien passierte etwas ganz Neues. Da hat der Heilige Geist die Tore aufgestoßen, dass auch die Heiden Christen werden dürfen. Die Heiden. Antiochien ist ein Bild, dass von hier aus die Mission, die Erweckung weitergeht. Von hier aus ging die Mission, von hier aus wurde Jesus allen Völkern zugänglich gemacht. Nicht nur die Bibel übersetzen, dass die Griechisch lesen können. In Antiochien gab's, aus Antiochien kam die Gnosis, kamen so viele Irrlehren. Weißt du, da hat man Heidentum und Christentum vermischt. Da gab's große Kämpfe. Aber in Apostelgeschichte 11, 26, in Antiochien wurden die Jünger Christen genannt. Die wurden Christen genannt, weil sie lebten wie Christus, sie redeten wie Christus, sie dachten wie Christus, sie sprachen wie Christus. Das geht. Wenn du viel Umgang mit Jesus hast, redest du. Ich habe am Anfang meines Glaubens und meines Dienstes sehe eigentlich nur die Martin-Luther-Bibel gelesen. Und da predige ich auf der Straße und dann kommt jemand und sagt, Herr, mal tu das, oder wusste nicht meinen Namen, aber sagt, mein Herr, Sie sprechen wie Martin Luther. Du gewöhnst dich, was du liest, womit du umgehst, verstehst du, was du ständig meditierst, worüber du nachdenkst. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne heute meine Bibel immer noch in Martin Luther Deutsch am allerbesten. Verstehst du, da kenne ich das am allerbesten. Aber da hat mir jemand gesagt, du sprichst wie Martin Luther. Und ich kann mir vorstellen, die haben so viel Umgang mit Jesus gehabt, dass sie sprachen wie Jesus. Das war gar kein Problem mehr. Und dort wurden die Jünger Jesu genannt. Man muss zuerst einmal eine ganze Weile Jünger gewesen sein, eine ganze Weile von Jesus gelernt haben, eine ganze Weile von Jesus abgeguckt haben, eine ganze Weile in der Gegenwart Jesu gewesen sein. Und dann wird man erst Christ. Manche denken, wenn man getauft wird, wird erst mal Christ. Nein, da fängt erst das Werden an. Weißt du, erst nachdem sie mit Jesus lange Zeit gewandelt sind, und das ist ein langer Weg von Jerusalem bis nach Antiochien, langer Weg. Ich meine nicht nur von der Entfernung, sondern auch zeitlich. Zuerst geschah so vieles in Jerusalem. Und dann erst dort, wo, während sie in einer Umgebung lebten, da waren vier Pastoren dieser Gemeinde, die miteinander dienten. Da war sogar ein Farbiger dabei. Verstehst du, so verschiedene Rassen und Mentalitäten. Und da lernten sie zusammen Gott zu dienen, Gott zu preisen und so weiter. Und da wurden sie Christen genannt. Die konnten zusammenleben. In einer wahren biblischen Gemeinde, basisorientierten Gemeinde, da können Weiß und Schwarz zusammenleben. Juden und Christen können zusammenleben. Da können Leute aus allen möglichen Kulturkreisen zusammenleben. Auch wenn sie vorher schlimme Menschen gewesen sind. Ich sag's immer wieder, weißt du, ich hasse Kommunismus, aber ich liebe den Kommunisten. Ich hasse den Sünder, die Sünde, aber ich liebe den Sünder. Und so ist es, den Menschen, sie haben den Menschen gesehen, egal wie er war. Da war sogar einer, der war sogar mit Herodes ist er großgezogen worden, also sehr gebildet. Und vielleicht so ein einfacher Bruder wie Barnabas. Ein Levit, ein Konservativer. Sie dienen alle gemeinsam Gott. Da zieht nicht jeder in jede Richtung. Basisorientiert ist, man zieht in die Richtung dir nach, Herr Jesus, dem Lamme nach. So, hier wurden die Jünger Christen genannt. Von hier aus ging das Evangelium in die Welt. Hier wurde das Erbe weitergetragen durch Paulus, Barnabas, Silas. Das Evangelium wird weitergetragen von Menschen, die wie Christen leben. Ich bin ein Christ. Weißt du, das kann man leicht so eine Etikette sich da aufkleben. Ich bin ein Christ oder eine Stirn schreiben. Heilig dem Herrn. Man muss es auch sein. Verstehst? Sonst ist das alles ein Etikettenschwindel. Verstehst? Und deine Familienangehörige gucken dir auf die Finger. Die beobachten dich ganz genau. Die Fremden, die wissen, die kennen dich nur am Sonntag vielleicht. Aber wie siehst du zu Hause aus? Und die meisten Leute wissen gar nicht, wie es zu Hause wirklich aussieht bei einem und dem anderen. Da ist Not, da ist Elend, da ist Krankheit, da ist Schwachheit. Das kannst du zu niemand erzählen. Und wenn du es erzählen würdest, die würden in Unmacht fallen womöglich. Weil die das nicht glauben können, dass sowas bei dir zu Hause ist. Aber da wird erkannt, ob man Christ ist oder nicht. Wie fasst man diese Dinge auf? Wie lebt man damit? Wie geht man damit um? Jerusalem war damals sehr stark von Babylon beeinflusst, Talmud und das Gleiche, diese jüdische Literatur. Dann Alexandrien, das ganze Wissen dieser Welt, unterwiesen der ganzen Weisheit Ägyptens, auch Moses hier und dann Antiochien. Ja, so hinten in Syrien, wo jetzt Damaskus auch ist, in dieser Gegend in Syrien, dort liegt Antiochien. Aber das war das Zentrum der Urgemeinde. Ach, was soll Gutes aus Nazareth kommen, fragen wir manchmal. Verstehst du? Aber gerade dort entsteht was, wo wir überhaupt nicht drauf geben. Oder da ist so noch nichts, aber von hier geht Mission aus. Ich sage euch eines, die einfachen Leute missionieren besser als die Profis. Die gelernt haben, die studiert haben und die muss man aufpassen, wir nehmen Rücksicht auf den und den. Weißt du, wenn der Heilige Geist über einen kommt, dann gehst du auf die Menschen zu und fürchte dich nicht. Sieh mal, was in Damaskus passierte. So was wäre in Jerusalem nie passiert, was in Damaskus geschehen ist. Als der Saul von Tarsus dort sitzt und blind ist und dann kommt der Ananias und legt die Hände auf und sagt, steh auf im Namen Jesu. Du bist ein auserwähltes Werkzeug für Israel, für die Könige und der ganzen Nationen. Den ganzen Nationen sollst du das Evangelium predigen. Aber du siehst gerade in Damaskus, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen für Israel. In weiter Ferne, und der Ferne liefen. Da passiert etwas, wo Gott wirkt. Im Hinterdupfing, auf Deutsch gesagt. Irgendwo im Hinterwald. In den Bergen. In der Fremde. Im Ausland. Weißt du, Gott wirkt. Und wir sollten Gott keine Vorschriften machen. Mach so, mach so und mach so. Wir müssen frei sein für Gottes Wirken. Wir verstehen seine Wege nicht. Es sind nicht unsere Gedanken, sondern es sind seine Gedanken. Und der liebe Gott hat solche Pläne, dass wir hinterher überrascht sind. Wie ist das noch möglich gewesen? Matthäus Kapitel 2, da ist die Flucht Jesu nach Ägypten mit dem Josef und Maria und so weiter. Damit das erfüllt würde, was das Wort Gottes gesagt hat, heißt es, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Weißt du, basisorientiert heißt, dass die Bibel sich an uns erfüllt. Wort Gottes. Es ist so schön, die Bibel zu lesen, aber das ist ein Märchenbuch sonst. Legenden, Sagen, kannst gleich Karl May lesen. Wenn es sich nicht in unserem Leben erfüllt, wenn es nicht reell wird, wenn es nicht wirklich wird, dann ist es gar nichts. Wenn wir es nicht anwenden. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, auf das erfüllt würde. Oder dann gehen sie später nach Nazareth, Maria und Josef, auf das erfüllt würde, er heißt ein Nazarener oder wird ein Nazarener heißen. Lies mal, ganz simpel, ganz einfache Sachen. Das überlesen wir meistens. Wir denken, da muss was super Geistliches passieren. Dann ist der Herr dabei gewesen. Einfach die Schrift erfüllt. Und ich möchte, dass du anfängst, die Bibel zu lesen und basisorientiert wirst, dass du liest und sagst, Mensch, Herr, erfülle das bei mir. Dass bei mir das sichtbar wird. Dass man bei mir das sieht, was hier geschrieben steht. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Die Bibel muss sich an uns buchstäblich erfüllen, sonst ist es eine tote Materie, sonst ist es nur billiger Glaube, nur ein bisschen Druckerschwärze und nicht mehr. Die Bibel muss sich an uns erfüllen, Leute. Das ist basisorientiert. Um das geht es hier mir, dass wirklich das Evangelium ja lebendig wird. So wie Gott Jesus auferweckt hat, so möchte ich auferweckt werden. So möchte ich entrückt werden, wie er entrückt wurde. Du musst nicht warten, bis der Ton der Posaune erschallt. Du musst jetzt schon abheben. Verstehst? Jetzt schon auf Wolke Nummer 7 sein. Jetzt schon happy sein. Jetzt glücklich sein. Jetzt jubeln und jauchzen. Entrückt. Und von Geist Gottes getrieben werden, dass man dich plötzlich da in Potsdam findet und dann wieder irgendwo oben in Köpenick, obwohl du vor ein paar Minuten noch hier warst, aber so voller Pep und Power bist, dass du plötzlich sagst, also ich muss, der Heilige Geist drängt mich, ich weiß nicht warum, aber ich muss dorthin. Entrückt werden. Weißt du, wir warten immer auf Entrückungen. Wart nicht so lang. Wenn du nicht entrückt wirst, bevor du entrückt wirst, wirst du nicht entrückt. Wir müssen es vorher alles erleben. Wir müssen vorher die Kraft Gottes erleben. Und ich konnte nicht anders. Und wehe mir, ich mach das nicht. Getrieben vom Heiligen Geist. So, du siehst also, das Wort Gottes muss sich an uns buchstäblich erfüllen. Es steht geschrieben. Und guck mal, dem Heiland, der Herr Jesus hat die Bibel gelesen und er sagt, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht, muss ich da und das tun. Auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Du solltest die Bibel nicht nur lesen, sondern die Bibel ausleben. Du, und da brauchst du sehr viel Zeit. Du kannst die Bibel in 38 Stunden durchlesen, aber du brauchst 38 Jahre, um die Bibel auszuleben. Verstehst? 38 Jahre, und da frage ich, ob das überhaupt noch schaffst in 38 Jahren, alles auszuleben. Und der Herr sprach, und es werde Licht. Herr, lass jetzt Licht in meinem Leben werden. Herr, lass es Heil in mein Leben kommen. Das ist ein langer Weg. Basisorientiert heißt, dass wir nicht nur den Buchstaben haben, sondern auch den Inhalt, die ganze Substanz, was das alles bedeutet. Gottes Heilsgeschichte geht weiter als nur ein bisschen die Bibel. Du hast jetzt die Bibel, aber lebst du sie aus? Bei den meisten verstaubt es irgendwo. Die haben zig Bibelübersetzungen, aber die meisten verstauben. So, die Zeit gilt nicht mehr. Heute müsste man andere Dinge erfinden, aber da ist eine kleine Geschichte. Da besucht ein Pastor die Leute und der hat seine Bibel nicht dabei, dann der Vater sagt, und er sagt, kannst du mir deine Bibel geben, sagt er zum Vater, und der Vater sagt, Junge, hol mal das Buch, das wir immer lesen, und dann kommt er mit dem Quellekatalog. Verstehst du? Das Buch, das wir immer lesen. So ist bei vielen Christen. Das ist das Buch vielleicht, das sie lesen. Was man alles haben könnte, und was man sein sollte, und. Wir sollen die Bibel lesen und ausleben. Ein Vers, ich würde dir nur raten, lest nicht so viel in der Bibel. Lest einen Vers und lebt diesen einen Vers aus, bis es stimmt, bis es wahr ist. Und geh nicht weg und mach nicht was anderes. Das muss sich bei mir erfüllen. Solange das sich bei mir nicht erfüllt, glaube ich nicht, dass es echt ist, dass es wahr ist, dass es funktioniert. Es muss bei dir wirken. Wir sind viel zu schnell. Wir laufen viel zu schnell weiter. Gott kann das Wort nicht erfüllen. Auf das erfüllt wurde, was geschrieben steht. Basisorientiert. Gott will sein Wort an dir und mir erfüllen. Unsere Existenz beruht auf das, was Gott uns gibt und was Gott in unserem Leben wirkt. Und es ist so wichtig. Sie wurden Christen genannt, weil sie so lebten, wie Jesus lebte. Sie lebten das Leben Jesu aus. So, Apostelgeschichte 28 von Vers 37 ist die Geschichte des Paulus. Paulus sagte zu ihnen, ich sehe, es ist wahr, was der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja gesagt hat zu euren Vorfahren. Gott geht weiter. Es ist wahr. Ich sehe, ich spüre. Apostel Paulus war nicht im Kreis der Apostel, aber Gott hat ihn benutzt und ihn gebraucht, damit das Evangelium weiterkommt. Und Gott gebraucht dich und mich, damit das Evangelium zu deinen Leuten kommt. Damit das Evangelium in deinen Kreis hineinkommt, in deine Situation, dass das Evangelium, die gute Nachricht, zu deinen Lieben kommt. Die brauchen das. Du hast es gepackt, du hast es begriffen, jetzt bist du einer, der sie zu Jesus führen soll. Und dann hast du so viel zu tun, du hast dann deine eigene Gemeinde am Schluss. Die Leute, die du betreuen sollst. Paulus sagt, und nun sehe ich, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Geh und sag zu diesem Volk und so weiter, predige ihnen, öffne ihnen die Augen. Und so weiter. Aber sie werden es nicht hören. Vergiss es. Aber geh trotzdem hin und sag's und predige. Sie werden es nicht glauben. Sie werden es nicht annehmen. Und Paulus blieb 2 volle Jahre in seiner Mietwohnung. Also in Rom damals. Und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten. Er hat gepredigt, hat getan, hat gewirkt, was er konnte. Und hat sich für alle Zeit genommen. Und er blieb 2 Jahre in seiner Mietwohnung. Also hat seine Miete bezahlt und dann blieb er 2 Jahre dort und hat alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten. Die ihn nicht aufsuchen wollten, die konnten bleiben. Weißt du, du musst deinen Teil tun. Verstehst du, was ich sagen möchte? Das ist die Basis. Tu deinen Teil. Mehr musst du nicht tun. Mehr erwartet Gott auch nicht von dir. Wenn du mehr tust, als du solltest, dann arbeitest für den Feind. Nur das, was Gott dir sagt, dass du tun sollst. Verstehe, wenn du es verstehen kannst. Und er blieb 2 Jahre und er empfing dort alle, die er empfangen wollte. Oder die ihn empfangen wollten. Viele wollen den Paulus gar nicht hören, was der da erzählt. Er ist Irrlehrer, ist ja Ketzer und sonst, was sie alles gesagt haben. Aber es gab Leute, die ihn hören wollten. Und denen sollst du sagen. Wie steht es in der Bibel? Wenn man sein Kind aufklären will und soll, und man soll seine Kinder selber aufklären und nicht vom Staat aufklären lassen, denn der Staat klärt sie nicht richtig auf, der klärt sie auf, aber verdirbt und versaut sie mehr. Wenn dein Sohn, deine Tochter dich fragt, und wir sollen auch das Evangelium nicht, die Perlen nicht vor die Säue werfen, basisorientiert, das Evangelium erst sagen, weitererzählen, in die Tiefe führen, mehr sagen, als es nötig ist, erst wenn jemand fragt, und wie ist es da? Das? Sonst wirfst du die Perlen vor die Säue. Und dann wunderst du dich, warum werden meine Perlen so zertreten? Warum leide ich? Warum versteht mich niemand? Nein, erst wenn dich der Mann, die Frau fragt, die ihn aufsuchen wollten. Verstehst du, die sind reif. Dein Sohn, deine Tochter ist reif für die Aufklärung, wenn er fragt, Mama, wo kommen die Kinder her? Dann kannst du sagen, wo die herkommen. Und dann kannst du die Geschichte vom Storch abschreiben. Gottes Wort ist nicht gebunden. Aber Gott wartet, bis die Menschen reif sind. Eine Basisorientierung, die mir arg wichtig ist. Wir sollen erst weitermachen, erst weitergeben, erst weitersagen, wenn die Menschen reif sind. Nicht nur einfach so wie die Gans da zu füttern. Verstehst du? Und stopfen. Das musst du hören, das musst du lesen, das brauchst du unbedingt. Nein, das ist Falsches, falsche Ernährung. Weißt du, du fragst, du sagst, Mensch, gibt's da noch mehr? Ist das wirklich alles, was ich da gelesen habe? Wenn dich jemand fragt, das Wort Gottes will gefragt werden, angefragt werden. Suche den Herrn. Das heißt es. Das Evangelium ging weiter. Das Evangelium blieb nicht stehen bei den Juden oder Proselyten damals oder was auch immer war. Wir sehen, lies mal die Apostelgeschichte, das Wort Gottes ist nicht gebunden an eine Kultur, eine Tradition oder Rasse oder was weiß ich, eine Institution. Das Reich Gottes geht weiter. Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 20, da passiert ein Wunder. Eigentlich wiederholt sich das Wunder. Das Wunder, was an der Tempelstür passierte damals, wo Petrus und Johannes vorbeigingen zum Beten, passiert hier in Lystra das Gleiche. Da ist ein Lahmer, der sitzt von Geburt an dort. Nicht nur 38 Jahre, so ein Bild auf Israel, sondern der sitzt schon von Geburt an, konnte nicht auf seine Füße stehen. Hier macht Gott weiter Heilsgeschichte. Und das ist die erste Predigt an die Heiden. Und der Lahme, der stand auf und alle wunderten sich. Und dann die Geschichte wiederholt sich total anders. In Jerusalem damals, sie schlugen Petrus und Johannes und verboten ihnen zu predigen. Und hier in Lystra, da bringen die Priester sogar vom Zeus-Tempel Opfer und sagen, die Götter sind herabgekommen. Das, was wir jetzt erlebt haben, dass dieser Lahme geht, das ist eine Sensation. Du siehst, wie die Heiden plötzlich froh waren, dass Gott sie aufsucht, dass Gott sich um sie kümmert, dass Gott weitergegangen ist. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde Jesu aussieht und wie Gott in der Gemeinde ständig was Neues schafft. Flüget ein Neues. Wieder passiert was Neues. Es ist ein Bericht. Die Apostelgeschichte ist ein Bericht von übernatürlichem Wirken Gottes. Und so hat sich Gott die Gemeinde vorgestellt, dass es ständig was Neues wirkt. Dass wenn die eine Sache ausläuft, wenn die einen nicht wollen, dann wendet er sich zu den anderen. Wenn die einen ihn abschreiben, dann sucht er andere Leute auf. Manche Leute denken, das Reich Gottes geht unter, wenn die nicht mehr kommen, wenn die nicht mehr mitmachen. Nein, Gott findet andere. Dann findet er ein anderes Volk, andere Hautfarbe, andere Sprache. Und das ist, was Gott wirkt. Gott geht weiter. Und die wollen, die bleiben. Die bleiben, die halten durch, die werden von Gott gebraucht und die werden weitergeführt von Gott. Die werden von Gott gesegnet und die werden gefestigt, die werden Säulen im Hause Gottes. Und die anderen fallen ab. So wie ein Baum. Verstehst du, da gibt es so viel Laub und da fällt es alles runter. Und dann kommen erst die Früchte bei manchen. Und die Früchte bleiben es. Und Gott sucht Früchte. Gott sucht nicht Laub und Gott sucht nicht Äste und Zweige und dergleichen. Nein, Gott sucht Früchte an unserem Leben. Das geistliche Leben ist ein ständiges, permanentes Wachsen, permanentes an sich selber arbeiten, permanentes Wirken Gottes an uns. Nicht, dass ich was tue, sondern Gott tut etwas in mir. Wir würden gerne was anderes machen, aber du kannst ja nicht aussuchen, das Wirken Gottes. Gott macht den Weg und Gott geht seine Spur und Gott kümmert sich um die Sache. Und der Herr war mit ihnen. Die kürzeste Apostelgeschichte ist Markus 16, Vers 19 und 20. Die kürzeste Apostelgeschichte. Und die gingen aus und predigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte ihr Zeugnis. Der Herr wirkte und bestätigte. Und der Herr war mit ihnen. Und der Herr wirkte durch sie. Das ist Apostelgeschichte pur. Weißt du, du tust etwas im Auftrag Gottes, basisorientiert, ist wichtig. Du tust das, was Gott gesagt hat. Du lebst das Wort Gottes aus. Ob du es verstehst oder nicht, ist es sehr wichtig, Leute, dass wir Dinge ausleben, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und ich verstehe vieles nicht. Wie mag mir zugehen, das und so weiter. Denke an die Geschichte von Maria und dieser Jungfraugeburt. Wie mag das zugehen? Wie soll das passieren? Du musst nicht alles verstehen. Wichtig ist, dass bei dir was passiert. Dass bei dir sich was tut. Dass bei dir sich was bewegt. Dass du dich veränderst. Und wenn du dich veränderst, verändert sich deine Welt. Dann musst du die Welt nicht verändern. Herr, verändere diese Welt. Nein, verändere du dich. Da, wo du bist. Und der Herr wirkt durch sie. Und das ist ausschlaggebend. Und die Apostelgeschichte, wenn du so liest, die waren voller Dynamik. Am Anfang sind noch Zeichen und Wunder. Schau mal, beobachte, lies mal die Apostelgeschichte. Die ersten paar Kapitel sind Zeichen und Wunder. Und dann hören die Zeichen und Wunder auf. Die ganzen Briefe, die ganzen Episteln, das sind kaum Zeichen und Wunder. Dann geht's in die Tiefe. Aber das ist, was aufreißt. Zeichen und Wunder sind nur Reklame. Verpackung. Verstehst du, aber das ist nicht lebensnotwendig. Und dann geht's in die Tiefe. Und dann werden sie erbaut, dann werden sie ermutigt, dann werden sie gefestigt, dann werden sie aufs Wort ausgerichtet, ermahnt, ermutigt. So, wenn Jesus mit uns ist und er uns führt und leitet und die Sache von Gott ist und wir richtig stehen, dann brauchst du für die Ergebnisse nicht sorgen. Es kommt von selbst. So wie du jetzt nicht sorgen musst, dass die Bäume grün werden, dass die Bäume blühen, dass die Bäume Frucht tragen. Das kommt von selbst, wenn es richtig alles ist. Wenn alles in Ordnung ist, sonst schlägt es aus. Dann muss es raus. Markus Kapitel 16, Vers 19 und so weiter. Nachdem der Herr mit ihnen geredet hatte, hör zu, so geht's, so fängt die Apostelgeschichte an. Ihr sollt Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Nachdem der Herr mit ihnen geredet hat, wurde er aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Sie zogen aus. Das ist Basis. Sie zogen aus an allen Orten. Die haben nicht gesagt, ja, wir brauchen eine Gemeinde, wir brauchen ein Missionszelt. Wir brauchen eine Kirche, wo wir predigen können. Gott predigt, oder ein Tempel oder eine Kapelle. Gar nichts. Wo sie? In der Diskothek. Um die Ecke, in der Imbissbar. Du hast so gehört, das Neueste, du, der Mann ist wie verändert, den kennen wir gar nicht mehr wieder. Die Veränderung, die man an dir sieht und beobachtet, das ist Stadtgespräch. Und genau das ist, was Gott will in deinem Leben. Und wie du Dinge erträgst oder wie du Dinge verarbeitest, wie du mit bestimmten Sachen umgehst, das ist, was die Leute zum Stadtgespräch machen. Guck mal, was der alles durchmachen muss oder die, und wo die da durchgehen, aber die stehen immer noch, die sind guten Mutes, die lachen immer noch. Die sind gut gelaunt. Verstehst du? Die sind noch gut drauf. Das ist, was die Leute imponiert. Was die nicht haben. Dass die immer noch zuversichtlich sind. Sie zogen aus und predigten an allen Orten. Die haben keine Angst gehabt. Ja, das ist ja heidnisch. Das ist ein Götzentempel. Die haben gesagt, gut, wir gehen in den Götzentempel. Deshalb hat der Paulus im Korintherbrief so viele Probleme. Ist es richtig, dass man im Götzentempel da teilnimmt oder an diesen Gottesdiensten teilnimmt. Ja, die gingen zur Olympiade, sie haben mitgespielt. Oder sie haben bestimmte Sachen gemacht, was man sagt, ja, da darf man nicht, das ist nicht anständig. Nein, sie haben sich nicht gescheut, Dinge zu tun, um Gott zu verherrlichen, Gott zu preisen, Gott groß zu machen. Und das ist die apostolische Strategie. Wenn du das liest, der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist gibt den Impuls, geh hin und sag's ihm. Geh hin und sag's ihm. Das ist die apostolische Strategie. Sie haben nicht von sich aus gewirkt. Sie sind nicht von sich aus gerannt. Sie haben aufs grüne Licht gewartet. Auf das Signal von oben. Basisorientiert ist, man tut. Aber man tut es erst, wenn Gott es gesagt hat. Auf dein Wort hin werfen wir die Netze aus. Wir haben schon gefischt die ganze Nacht und nichts gefangen, aber dein Wort, Herr. Basisorientiert. Auf dein Wort. Auf dein Wort. Und wenn Gott dir sagt, dann wird es auch klappen. Wenn Gott nicht gesagt hat, dann kannst du versuchen, was du willst, es wird nicht klappen. Und bei den meisten ist es so. Die strampeln sich ab, mühen sich ab, plagen sich ab, quälen sich ab, machen sich fix und fertig und kommen verbeult nach Hause und sagen, was ist mit mir los? Sie haben Dinge getan, wo Gott ihnen nicht gesagt hat, dass sie tun sollten. Ja, wir haben so viel Leerlauf, so viel Fechten in der Luft, so viel äußeres Tamtam. Wir sollen auf Gottes Stimme hören. Das ist basisorientiert. Was er euch sagt, das tut. Sonst bleibt ein Wasser Wasser. Und da wird kein Wunder passieren. Was er euch sagt, das tut. Und dann plötzlich, Apostelgeschichte 13, Vers 2, sprach der Heilige Geist, während sie den Gottesdienst so feierten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barabbas und Paulus oder Saulus zum Dienst, wozu ich sie berufen habe. Sie feiern den Gottesdienst. Das ist, sie haben Gott gelobt und Gott gepriesen und da offenbart sich Gott und sagt, sondert mir aus, diese zwei Brüder. Der Heilige Geist sprach. Das ist mir so groß. Die Urgemeinde war sehr hellhörig auf den Heiligen Geist. Sie haben noch nicht die Bibel so gehabt, wie wir sie heute haben, aber sie haben den Heiligen Geist gehabt. Und sie haben den Heiligen Geist verstanden. Und sie haben dem Heiligen Geist gehorcht. Und sie haben das getan, was der Heilige Geist sagte. Sondert mir aus, Barnabas und Paulus oder Saulus zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Diese Gemeinde in Antiochien war eine Gemeinde der Anbetung. Sie priesen Gott. Du willst weitergeführt werden. Du brauchst Geistesleitung. Preise Gott. Preise Gott. Du wirst Impulse bekommen, wenn du Gott preist. Wie heißt es in meiner Bibel einmal? Wer Dank opfert, der preiset mich und ich werde ihm den Weg des Heils zeigen. Warum in deinem Leben nicht weitergeht, du preist vielleicht zu wenig Gott. Preise ihn, lobe ihn und er wird dir den Weg des Heils zeigen. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Sie feierten den Gottesdienst, sie waren offen für das Reden Gottes, obwohl Gott vielleicht nicht gleich am ersten Sonntag gesprochen hat. Aber während sie den Gottesdienst so feierten, plötzlich sprach der Heilige Geist, meine Kinder, macht die zwei Brüder dazu Missionaren, schickt sie aus, segnet sie. Sie hörten die Stimme des Heiligen Geistes. Und es ist so wichtig, dass wenn wir wollen, dass Gott mit uns geht, dass Gott durch uns wirkt, brauchen wir die Stimme Gottes, die Bestätigung Gottes. So wie Jesus bestätigt wurde vom Vater im Himmel, das ist mein Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht, so brauchte Paulus die Bestätigung, auch als Missionar. Sondert mir die zwei Brüder aus. Nicht, dass man selber rennt. Ich will jetzt Missionar werden, was weiß ich wo. Nein, der Heilige Geist muss uns sagen, dass wir ausgesondert werden. Und der Heilige Geist muss uns auf uns tippen und sagen, du da, gehst du mal hin und berufen. Jesus wurde durch die Stimme des Vaters bestätigt. Und durch was bist du bestätigt worden? Für deinen Dienst, für deine Arbeit. Weißt du, oder bildest du dir nur ein, ja, das sollten wir tun, wir sollten Missionare sein, wir sollen Christus predigen, wir sollen Jesus groß machen und verherrlichen. Nein, du brauchst die Bestätigung vom Himmel, die Stimme von oben. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Wir wundern uns manchmal, warum die Leute auf uns nicht hören oder auf dich und mich und so weiter, weil wir vielleicht nicht die Bestätigung Gottes in unserem Leben haben. Wir reden, es ist nichts wie nur Lärm und Stimme und gar nichts Besonderes. Dies ist mein lieber Sohn auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, Vers 5. Da wurde nochmals Jesus bestätigt. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Du brauchst für dein Leben die Bestätigung Gottes. Das ist die Basis. Ohne die Bestätigung Gottes geh nicht aus dem Haus. Sonst kriegst du eine Tracht Prügel vom Teufel. Der wartet nur darauf, dass du in deiner eigenen Regie, in deiner eigenen Kraft rauskommst und sagst, ich sag dir. Und dann geht der Schuss nach hinten los. Sie wurden also vom Herrn berufen. Und das war dann vollkommen egal, was die anderen Leute dachten, sagten und so weiter. Sie haben Jesus gesehen, sie haben Jesus begegnet. Sie haben die Stimme Gottes in sich gehabt. Ich bin gerufen. Ich bin bestätigt von Gott. Deshalb kann ich das auch. Deshalb erlaube ich mir das auch. Deshalb nehme ich mir auch die Freiheit. Deshalb lasse ich mich auch nicht verbieten, weil Gott es mir gesagt hat, ich soll's. Wir müssen als basisorientiert werden, wieder zurück, so wie die ersten Christen. Sie haben die Stimme Gottes in ihrem Leben gehabt und sie wussten, der Herr hat zu mir gesprochen. Egal, was jetzt sie sagt, was die Juden sagen, was die Scheinfrommen sagen, was die Selbstgerechten sagen, ist mir vollkommen egal. Ich muss. Auch was die lieben Brüder und Schwestern sagen. Weißt du, man sagt ja, man muss den Brüdern und Schwestern gehorchen. Du musst ihnen gehorchen. Aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Verstehst du? Mehr als den Menschen. Da kommen sie, Bruder Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Die werden dich hängen. Die mögen dich nicht. Geh nicht nach Jerusalem. Es ist sehr gefährlich. Tod und Banden und was weiß ich, was auf dich wartet. Überall in jeder Stadt, wo der war, auf dem Weg Richtung Jerusalem, wurde nur geweissagt, Bruder, geh nicht hin. Und Paulus sagt, ich gehe trotzdem. War er nicht dem Heiligen Geist gehorsam? War er ungehorsam? Was war er jetzt? Hat er dem Heiligen Geist widerstanden? In allen Städten, da heißt es, in allen Städten wurde geweissagt. Weißt du, wenn Gott zu dir geredet hat, dir grünes Licht gegeben hat, dann können sie weissagen, so viel sie wollen. Du weißt, das ist mein Weg, den werde ich gehen. Egal, was sie sagen, was sie schreiben, was sie brüllen und was sie machen. Ich gehe diesen Weg, weil Gott es zu mir gesagt hat. Geh nach Jerusalem. Dort bist du ausgegangen, hast die Christen verfolgt, dort hast du deine Schandtaten begangen und geh nach Jerusalem und bring den lieben Geschwistern eine gute Gabe. Paulus musste nämlich den Juden eine Gabe bringen als Wiedergutmachung der Gemeinde. Und ein Gelübde hat er sich gemacht. Weißt du, wenn man sich ein Gelübde Gott gemacht hat gegenüber, muss man das Gelübde halten auf Gedeih und Verderb. Hat sich dann das Haar, hat seine Glatze geschoren und hat ein Gelübde gemacht. Obwohl er ja nicht im Alten Testament mehr lebte, er war unter der Gnade. Und trotzdem, er hat Gott ein Gelübde gemacht. Gott, wenn du mich durchbringst, wenn du mir Gnade schenkst, wenn du mit mir bist. Fundament. Wir sollten unser Gelübde besiegeln und festmachen oder gar kein Gelübde machen. Deshalb leg dich nicht fest, sonst kann es dir sehr zu teuer kommen, die ganze Geschichte. Herr, wenn du mir hilfst, dann kaufe ich dir ein Haus. Verstehst? Und mich segnest. Wenn du das und das machst, nein, mach kein Gelübde. Nachher gewinnst du im Lotto und dann geht dein ganzer Gewinn geht für die Sache Gottes. Aber wir sind manchmal so töricht. Aber Paulus hat sich ein Gelübde gemacht. Warum? Weshalb? Es zeigt uns, es ist menschlich, es ist okay, basisorientiert und sich da nicht abbringen lassen. Du hast dich entschieden, Paulus hat sich entschieden und er ging diesen Weg. Er ging diesen Weg, war gehorsam. Die ersten Christen, die Urgemeinde, gehorchten dem Heiligen Geist, der Stimme des Heiligen Geistes. Sie ließen sich vom Heiligen Geist leiten. Sie waren offen dafür. Und dann wieder, wenn der Geist geredet hat, nicht sentimental werden. Geschwister, nichts ist schlimmer im frommen Kreisen als sentimental werden. Ach, wenn der Heilige Geist spricht, mir ist schon schöner und angenehmer, zu Hause zu gehen oder lieber nach Tarsus zu gehen und dort meine Zeltarbeit wieder weitermachen. Nein, das wäre bequem für das Fleisch. Aber wir müssen unser Fleisch kreuzigen. Und was bedeutet für dich, dein Fleisch zu kreuzigen? Dorthin zu gehen nach Jerusalem. Und dann sagt Paulus, mir ist doch egal, was die Leute mit mir machen. Ich bin bereit, nicht nur zu leiden, ich bin bereit, sogar für Jesus in Jerusalem zu sterben. Lies mal. Bin bereit zu leiden. Und nicht nur das, auch zu sterben für das Evangelium. Ich bin bereit. Denn er wusste, Gott hat mich erwählt als Zeuge vor Israel und den Königen. Dem Cäsar von Rom. Dem muss er auch noch das Evangelium bringen. Und wie, er hat gesagt, jetzt guck mal, jetzt bin ich schon drei Missionsreisen schon unterwegs gewesen, habe schon so viel gesagt, aber ich bin noch nicht dorthin gekommen, wo ich wollte. Ich war noch nicht in Israel, in Jerusalem, in Judäa. Ich muss auch dorthin. Er hat Judäa immer gemieden. Paulus hat Judäa gemieden, weil er wusste, hier habe ich die Christen verfolgt. Hier habe ich so viel Leid und Elend angerichtet. Und weißt du, wenn der Paulus gepredigt hat, ich kann mir vorstellen, da sind manche aufgestanden und sind nach Hause gegangen. Von diesem Mörder, der meine Familie ins Gefängnis gesteckt hat, den lass nicht anpredigen. Paulus wusste um diese Geschichte. Und er sagte, ich gehe trotzdem hin. Denn Gott hat gesagt, ich soll Zeuge sein in Israel und vom Kaiser. Und das hat alles dann nachher mitgespielt, eine Rolle, dass er sogar bis nach Rom gekommen ist, ganz billig und ganz günstig, auf Kosten des Staates. Ja, ein Schiffbruch dabei erlitten. Der Teufel wollte nicht, dass Paulus nach Rom kommt, denn von dort vom Gefängnis hat er noch so viel Segen wirken können. Seine ganzen Gefangenenbriefe, die gehen in die Tiefe. Seine ganzen Gefangenenbriefe, diesen Tiefgang hätten wir nie erfahren, was Gott alles so mit seinen Kindern, seinem Volk vorhat, wenn Paulus nicht diese tiefen Wege geführt worden wäre. Auch tiefe Wege sind Herrlichkeitswege. Ob du es glaubst oder nicht. Gott führt seine Kinder manchmal merkwürdige Wege. Und man fragt mal, was soll das alles? Aber er hat seine ganz andere Gedanken. Basisorientiert. Dein Wille geschehe, das Vater unser. Bete das Vater unser, wenn du nicht mehr weiter weißt. Dein Wille geschehe, Herr, ich weiß nicht, aber dein Wille geschehe. Ich kenne mich nicht aus, dein Wille geschehe trotzdem. Dein Wille geschehe. Und wir sollen den Willen Gottes geschehen lassen. Nicht unseren Willen, nicht den Willen von anderen, nicht den Willen von Brüdern und Schwestern. Deinen Willen, Herr. Deinen Willen. Und es ist nicht immer einfach, den Willen Gottes geschehen zu lassen. Gott vergewaltigt niemand. Wir müssen freiwillig uns Gott hingeben und freiwillig ihm zur Verfügung stellen. Er schleppt niemand in die Mission, aber sondert mir aus. Und dann müssen wir freiwillig bereit sein und sagen, ja Herr, ich gehe, weil du es gesagt hast, weil es dein Wille so ist und dein Plan so für mein Leben ist. Der Apostel, das ist unser Fundament sind wir eine apostolische Gemeinde. Wir möchten, das werden wir bemühen uns, wir kämpfen darum, ich ringe daran. Lieber Gott, ich möchte so nah wie möglich an den Ursprung der Dinge kommen. Sie haben sich entschieden und sie haben das getan und sie beten, lieber Gott, gib uns einen willigen, gehorsamen Geist. Das waren die Christen. Weißt du, die ersten Christen sind ausgepeitscht worden. Man hat ihnen verboten, von Jesus zu reden, aber sie bitten, gib uns deinen Geist. Und als der Heilige Geist auf sie kam, sie konnten es nicht lassen. Sie haben gewirkt, sie haben gehandelt und am nächsten Tag stehen sie wieder und predigen. Sie ließen sich vom Heiligen Geist führen und leiten. Sie sind nicht eigene Wege gegangen. Sie ließen sich führen und leiten und treiben vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 16 ist eine interessante Geschichte. Hier kämpft Gott wieder weiter mit den Brüdern Paulus und Silas. Da ist die Geschichte, der Ruf nach Mazedonien. Weißt du, Gott wirkt und Gott arbeitet. Wir sind basisorientiert. Wenn irgendwo die Sache nicht mehr so läuft und der Geist wehrte ihnen, dort und dort zu predigen. Und der Geist Gottes wehrte ihnen, das und das zu tun. Der Geist Gottes wehrte. Wir müssen nicht immer denken, der Heilige Geist schubst uns. Der Heilige Geist wehrt uns auch manchmal, bestimmte Dinge zu tun. Das lief nicht mehr. Es lief nicht mehr. Kannst machen, was du willst. Keine Freudigkeit, Frosch im Hals. Was so alles war. Apostelgeschichte 16, Vers 9 und 10. Dann haben sie diese Vision. Paulus schläft. Und das ist das Beste. Wenn du nicht mehr weiter weißt, geh ins Bett und schlaf. Ja, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Die Offenbarung meine ich. Petrus schlief auf dem Balkon und Gott hat ihm eine Offenbarung gegeben. Geh und schlaf. Ja, das ist das Beste. Geh zur Ruhe. Geh ein. Werde vernünftig. Nicht irgendwie noch weitermachen und noch mehr in der Bibel lesen, noch mehr singen, noch mehr beten. Nein, geh schlafen. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Und dann kommt dieses Bild, komm rüber und hilf uns, komm rüber und hilf uns. Und der Mann sieht mazedonisch aus. Und die gehorchen, die gehen, ohne zu wissen, was passiert, was kommt. Die Urgemeinde, und das ist Basisgemeinde, war eine visionäre Gemeinde. Wenn eine Tür zuging, wussten sie ganz genau, eine andere Tür geht woanders auf. Wenn irgendwo der Geist wehrt, dann wird er woanders Gnade schenken und auch wirken auf seine Art und Weise. Gott öffnet uns andere Möglichkeiten. Und hat sich gedacht, gut, komm rüber. Und wir schifften uns gleich ein, fuhren gleich nach Mazedonien. Und als sie dort ankam, was erlebten sie? Das ist kein Mann. Wo ist der mazedonische Mann? Diese Tracht. Auf dem ganzen Trachtenfest, da ist kein mazedonischer Mann, nur lauter Frauen. Die Frauen da, wo sie beten am Wasser, die Lydia, und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Wahrsagergeist, dieses Mädchen dort in Philippi, nur Frauenprobleme hat er gehabt. Und so weiter. Aber wir haben gesehen, wo ist dieser Mann? Und weißt du, was dieser Mann war? Der Gefängniswärter. Wenn Gott gezeigt hätte, lieber Bruder, der erste Mann, den du zu mir führst, den du mich bekehrst, wird der Gefängniswärter sein. Und zu dem kommst du nur, wenn du im Gefängnis bist. Und jetzt wieder ein Geheimnis. Wir erreichen die Leute, wenn wir bei ihnen sind. Unter ihrem Joch und in ihrem Haus. Der Gefängniswärter will sich das Leben nehmen, nachdem das Erdbeben passierte. Dann Paulus sagt, tu dir nichts an, wir sind alle da. So viel Respekt haben die Gefangenen sogar gehabt vor Paulus. Wir sind noch alle da, lauf nicht weg. Wir laufen nicht weg. Ja, was muss ich tun? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Aber die Diener Gottes müssen zu dir in dein Haus kommen. Und die kommen manchmal auf ganz krumme Wege zu dir ins Haus. Über die Hintertür. Verstehst? So wie der Paulus da bei diesem Kerkermeister. Und der Herr tat das Herz der Lydia auf und auch das Herz des Kerkermeisters. Ein auserwähltes Werkzeug. Gottes Sache geht weiter. Weißt du, das Reich Gottes wird nie stagnieren. Das Reich Gottes geht immer weiter, auch in deinem Leben. Pass gut auf. Da gibt es Umwälzungen, da gibt es Veränderungen. Gott benutzt so manchmal so ganz merkwürdige Dinge. Und dann, du stellst plötzlich fest, das ist alles Gnade. Was ich erlebe, ist nichts wie Gnade, Barmherzigkeit. Paulus erzählt in Epheser Kapitel 3, Vers 2 bis 6 von der Gnade, die ihm gegeben wurde. Ist es nicht herrlich zu wissen, die Gnade, die einem gegeben wurde, die Urgemeinde, die lebte aus der Gnade Gottes, die gegeben wurde, nicht erst irgendwelche Ideen aus der Gnade, die einem gegeben wird. Du brauchst die Gnade, die dir gegeben wird. Wenn die Gnade dir nicht gegeben wird, dann lebst du nach Gesetz und das ist tödlich. Die Gnade muss einem gegeben werden. so sehe ich das Bild der Gemeinde hier, wenn ich so mir das Bild anschaue, in den Episteln, in den Briefen. Du wirst von der Gnade getragen, von der Gnade geführt. Dieser Jesus wirkt weiter, begrenzt sich nicht auf nur auf diese Gegend, Kleinasien. Nein, er geht bis nach Mazedonien und nicht nur, er bleibt nicht in Mazedonien, sondern er geht wieder nach Jerusalem und dann geht zickzack so quer durchs ganze Mittelmeer. Da wird alles durchgeackert und durchgearbeitet bis nach Rom. Schau die Geschichte der Bibel, wie Gott wirkt. Da denkst du jetzt weiß ich, jetzt habe ich genug getan. Jetzt, oh Herr, ich habe für dich so gewirkt. Ich denke nur an die Geschichte vom Petrus und dem Cornelius. Da liegt er da und sonst, Herr, wie soll es jetzt weitergehen? Liegt oben auf dem Dach, also als Sonnenbad genommen wahrscheinlich. So liegt und denkt, oh, und die Schwester da unten, die brutzelt. Macht Fleischküchle, Klopse oder sonst was. Und das riecht man ja, das ganze Haus riecht, wenn der kocht, wenn gekocht wird, kommt nach Hause. Und oh ja, und dann zeigt er, weißt du, Gott benutzt für Visionen immer das, was da ist als Bild. So immer das Bild, was da ist. Da riechst du und aufgrund des Geruchs kriegst du ein Bild. Oh, nimm, schlachte und iss. Und dann sieht er lauter unreine Tiere. Nein, Herr, sowas mache ich nicht. Du siehst, wie die Geschichte auf sich geht. Gott nimmt das Alltägliche, das Normale und gibt eine Vision dazu. Wenn du eine Vision haben möchtest, such da nicht über, dass ein Engel erscheint. Sei ganz offen für ganz natürliche Dinge. Dass an deine Tür jemand klopft und zu dir jemand kommt, von dem du gar nicht gedacht hast, dass er kommt. Verstehst du? Und bringt dir eine Nachricht oder bringt dir irgendetwas und sagt dir etwas. Oder passieren Dinge. Das sind ungewöhnliche Sachen in unserem persönlichen Leben. Gott redet. Gott arbeitet auf in unserem Leben. Viele Dinge. So. Oh, das Essen schmeckt. Und während er es da nachdenkt, was soll das, diese Vision, diese ganze Geschichte, klopfen zwei Männer an der Tür. Wohnt hier ein Simon Petrus? Und du siehst, wie Gott zusammenfügt und zusammenführt. Und das ist basisorientiert. Gott muss zusammenfügen und zusammenführen. Der eine kriegt das und der andere bringt die Ergänzung. Da steht einer und sagt, ich suche dich. Und genau das ist, wie dann Menschen zum Glauben kommen. Weißt du, der Pharao hat Träume und Josef legt die Träume aus. Der Nebukadnezar hat Träume und Daniel legt sie aus. Da ist Zusammenarbeit. Der eine bekommt es und das ist Urgemeinde. Da ist nicht, dass bestimmte Aufgaben öffentlich verteilt werden. Der Herr verteilt die Aufgaben. Der eine träumt und was soll das alles bedeuten, rätselt und jemand kommt oder ruft an und sagt, das ist das und das. Bringt die Auslegung. Aber wenn du das nicht, daran nicht glaubst, wird die Auslegung an dir vorbeigehen. Und wie viel Heil und wie viel Segen geht an einem Menschen vorbei, weil er sich nach bestimmten Vorstellungen lebt. Ich habe so und so erwartet. Hör auf mit deinen Erwartungen. Sei offen für Gottes Wirken. Gottes Wirken. Und das erweitert unseren Horizont. Wenn du was erwartest, dann ist es menschlich. Aber wenn du nichts erwartest von Gottes, plötzlich gibt dir ein Impuls, eine Vision, eine Schau. Und sprengt unsere falschen Vorstellungen. Plötzlich sagst du, nein, das ist alles nichts. Gott will in unserem Leben hineinplatzen. Gib Gott eine Chance. Saul von Tarsus damals, Gott platzt in seinem Leben hinein. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und vielleicht erlebst du auch solche Dinge, dass plötzlich Gott in dein Leben hineinplatzt. Plötzlich unerwartet. Gottes Sache geht weiter. Gott möchte in deinem Leben hineinplatzen, deinen Weg durchkreuzen, so einen Strich mal drunter ziehen und sag, jetzt fangen wir mal was Neues an. Jetzt überleg einmal, mit dir soll es weitergehen. Du sollst nicht auf der Stelle treten und dich begrenzen. Gott will, dass du über dich selbst hinaus wächst, über dich selbst hinaus entwickelst. Und du kannst nur, indem du wieder weiter ausschlägst und dann wieder beschnitten wirst. Weißt du, du möchtest wachsen, aber für dein Wachstum ist die Beschneidung A und O, sonst gibt's nur wilde Triebe. Es ist großer Busch, aber nicht mehr dahinter. Aber Gott will geistliche Stabilität und deshalb musst du beschnitten werden. Und manchmal sehr massiv. Der Apostel ging ihren Weg und sie haben Gott wirken lassen und sich von Gott begrenzen lassen, sich von Gott weiterführen lassen. Sie waren manchmal hartnäckig, manchmal beharrlich und unermüdlich. Aber sie lebten die Offenbarung aus. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Sie gingen weiter. Sie lebten ihre Vision aus, dienten unbeirrt Gott weiter. Und das war die Basis Gottes hier auf dieser Erde. Genau das ist, was Gott hier in Berlin braucht. In Berlin braucht Gott Menschen, die einfach ihren Glauben konsequent, kompromisslos ausleben. Was es auch immer das heißt. Nicht von Gemeinde zu Gemeinde springen, sondern hier bleibe ich wie ein Baum, gepflanzt am Wasser. Hier bringe ich meine Früchte, hier reife ich, hier werde ich ein Segen sein. Wenn du jede Woche verpflanzt wirst, kannst du nie ein Segen sein. Du wirst ein kleines Bonsai-Bäumchen bleiben. Weißt du, wir haben so viele Christen, die sind kleine, schöne Bonsai-Bäumchen. Ständig umgetopft und umgetopft und umgetopft und wieder umgetopft, Wurzel beschnitten, umgetopft und nochmals umgetopft und wieder Wurzeln beschnitten. Bonsai-Christen. Weißt du, Gott will dich weiterführen, dass du dich über dich selbst hinauswächst. Wenn du dann denkst, was war ich für ein Keimling? Wie habe ich damals angefangen? So ein zaghaftes Pflänzchen. Mit, dass ja nichts passiert. Und dieses, aus diesem Pflänzchen, es steht in der Bibel, aus diesem Samenkorn, Senfkorn, da ist zuerst mal ein Busch gewesen und dann war ein Baum, wo sich alle Vögel des Himmels drauf setzen konnten, was das auch immer heißt. Wo die Menschen Zuflucht haben. Und so wie Paulus 2 Jahre, und jeder, der zu mir kommen wollte, konnte kommen. Jeder, der sich auf meinen Ast setzen wollte, konnte auf meinen Ast sich setzen. Aus diesem Senfkorn, was da geworden ist. Gott hat uns Senfkorn-Glauben gegeben. Weißt du, wir reden so viel Senfkorn, dass es uns an den Nagel geht. Aber dieser Senfkorn-Bäumchen muss wachsen und nochmals wachsen und nochmals wachsen und nochmals wachsen und nochmals wachsen und beschnitten werden und dann wird es zum großen Baum. Oder wird es ein Strauch bleiben. Der Apostel lebt auf ein Ziel, dass sie diese Größe in Gott erreichen, die sie erreichen sollten, was Gott für ihr Leben vorgesehen hat. Petrus, Fleisch und Blut hat das dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters im Himmel. Was das Fundament ist. Du brauchst die Offenbarung Gottes für dein persönliches Leben. Sonst drehst du dich im Kreis. Sonst suchst du nach Lehren, Dogmen, Meinungen, Ansichten und so weiter. Nein, die Offenbarung Gottes, wenn du das weißt, das will Gott von mir. Und find heraus, was will Gott von dir. Ich kann predigen und ich predige auch und werde auch weiter predigen. Aber ich kann nur Worte Gottes sagen. Der Heilige Geist muss diese Worte in dein Leben hineinpflanzen und explodieren lassen, diesen Samenkorn, und dass es aufgeht und Wurzel schlägt. Ich kann dich nur ermutigen. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Hör mal, Gott hat Pläne mit dir. Und mit mir. Nicht nur, dass wir hier sitzen und sagen, Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn, gelobt sei Jesus Christus. Verstehst du? Egal. Weißt du, Gott will mehr als nur, dass du hier irgendwelche äußere Arbeiten tust. Gott will, dass du eine geistliche Arbeit verrichtest. Einen geistlichen Dienst. Einen apostolischen Dienst. Einen prophetischen Dienst. Das ist so viel mehr als das. Lass mich weiterlesen, denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft geben und eine Hoffnung geben. Zukunft und Hoffnung. Was erwartest du? Was erwartest du von deinem persönlichen Leben? Gott in dir. Ja, dass ich selig sterbe. Das ist nicht meine Erwartung. Dass ich in Frieden heimgehe. Dass ich so recht und schlecht mich durchschlage hier durch dieses Leben. Was erwartest? Unser Leben soll mit Hoffnung gefüllt sein. Wir wissen, 1. Korinther 13. Glaube, Liebe, Hoffnung. Oder Hoffnung und Liebe. Verstehst du alles an? Das hört mal. Der Glaube hört einmal auf und die Hoffnung hört einmal auf, aber die Liebe bleibt. Aber wir brauchen Hoffnung. Hoffnung. Ein Leben ohne Hoffnung. An was willst du dich festhalten? Und die ersten Christen hatten die Basis, sie hatten eine Hoffnung. Sie wussten, dein Reich komme. Deshalb wieder zurück zum Vater Unser. Bete das Vater Unser. Und ich möchte, dass du viel mehr zu Hause, bevor du so morgens aus dem Haus gehst, sprich ein Vater Unser. Ohne, dass du katholisch wirst. Aber dein Vater Unser, verstehst du, das bringt was. Dein Wille geschehe und dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Hoffnung. Das sind nicht nur leere Versprechen. Das sind Schecks. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Die ersten Christen hatten diese Offenbarung, diese Hoffnung, diesen Glauben. Das war ihr fester Grund. Der feste Grund ist Jesus Christus. Und deshalb sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister, der sein Haus auf dem Fels baut. Nicht nur hört, sondern auch tut. Wisst ihr, wir brauchen viel mehr Täter, die das Wort Gottes umsetzen, verwirklichen, auf den Punkt bringen, realisieren. Deshalb, christuszentrisch leben. Ich möchte Jesus verherrlichen. Wie kann ich jetzt am besten Jesus verherrlichen in meinem persönlichen Leben? Denk drüber nach. Mach dir Gedanken. Dieses Fundament ist es. Wenn du wieder zurück zu Jesus kommst, ich liebe Jesus und nur noch Jesus und Jesus, 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 Jesus allein. Wenn du so weit kommst, dass in deinem Kopf sich nichts mehr anders manifestiert als Jesus, dann wirst du dahin kommen, dass du aus Liebe zu Jesus Dinge anfängst zu tun, die sonst du nie tun würdest. Was sagt Jesus einmal in Johannesevangelium 7, Vers 38? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Komme ich wieder zur Bibel. Verstehst du? Zu Urchristentum. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der wird eine Quelle werden. Ein Springbrunnen. Ja, aus dem wird es sprudeln. Dein Herz wird so voll sein von deinem Göttlichen, von der Wahrheit, vom Ewigen. Du wirst in der U-Bahn die Leute anlächeln und die werden dir fragen, was ist, stimmt mit mir was nicht? Ist was nicht in Ordnung? Und die werden fragend, die werden interessiert. Du wirst so einen Duft ausstrahlen, nicht gestanken, Duft, positiven Duft. Die Leute werden liegen, sagen Sie mal, was für Parfüm verwenden Sie? Die Lieblichkeit Christi. Verstehst du, was ich meine? Die Lieblichkeit Christi. Wer an mich glaubt, ich habe darüber versucht nachzudenken, zu meditieren, was es bedeutet. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der wird Menschen ermutigen. Der wird die Menschen nicht entmutigen. Der wird die Menschen nicht kritisieren. Der wird die Menschen nicht verdammen. Der wird die Menschen ermutigen. Ach, Kopf hoch. Gib dich nicht auf. Verzweifle nicht, es wird schon gut werden. Die Gnade Gottes ist es da. Das ist die Botschaft. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lass es mal zergehen, so in deinem Geist, in deinem Sinn, in deinen Gedanken. Wie heißt es in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3? Und alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat er uns die göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Plötzlich wirst du göttlich. Verstehst? Dann läufst du ganz anders, du läufst göttlich. Wir reden göttlich. Wir reden christlich. Wir reden wie der Heilige Geist. Wir sagen nicht, ich bilde mir was ein. Nein, du weißt, Gott spricht durch mich. Und alle göttlichen, und der bekommt Anteil der göttlichen Natur. Hast du schon Anteil an Gott? Und das war das Besondere an den Aposteln, den Urchristen. Sie haben Anteil an Gott. Sie waren an Gott beteiligt. Und Gott war in ihrem Leben beteiligt. Der Heilige Geist, das Pfand des Geistes hatten sie. Gott war an ihnen beteiligt. Gott hat sich ihnen verpfändet. Und man wusste jetzt nicht mehr genau, plötzlich, war es Gott oder waren sie selber? War es der Heilige Geist oder waren sie selber? Wer war es jetzt? Verstehst du? Weil es so sich überschnitten hat. Sie hatten eine Beziehung zu Gott, die Basis, sie standen auf Gott, sie wussten, was er gesagt hat, das tun wir, egal ob wir es verstehen, egal wie es ankommt. Wenn du von Gott ein Wort bekommst, tu's, ob es verstehst oder nicht. Das Verstehen kommt erst hinterher. Verstehst du hinterher? Hernach wirst du es erfahren. Warum, wieso und weshalb. Oft am Anfang verstehst du es nicht, aber du tust, du gehorchst. Guck mal, genauso wie diese Jünger, die Krüge mit Wasser füllen. Sie haben nicht verstanden, warum soll man das so einen Quatsch da machen. Verstehst du, die Krüge mit Wasser füllen, sowas Verrücktes. Oder dann nimmt das Glas und bringt dem Speisemeister. Verstehst du, sowas Unverständliches. Wenn du Gottes Wort tun willst, du musst manchmal unverständliche Dinge tun. Unlogische, unpraktische Dinge tun. Weißt du, du sagst jetzt, verstehe nicht, warum muss ich das tun? Aber während sie hingingen, passiert das Wunder. Und dann sagst du, guck mal, so einen Wein haben wir noch nie gehabt in unserem Betrieb. Versuch einfach, Gott zu gehorchen, ob du es verstehst oder nicht. Jeremia Kapitel 9, noch ganz schnell. Was sind die Grundlagen unseres Glaubens? Jeremia 9 und 22 und die folgenden Verse. Die Klugen sollen nicht stolz sein auf ihre Klugheit. Hör auf, meine Bildung, meine Intelligenz. Der Starke soll nicht auf seine Stärke sich berufen und der Reiche nicht auf seinen Reichtum. Wir machen das schon, oder was es auch immer ist. Grund zum Stolz hat nur der, steht im Jeremia 9, Vers weiter hier. Grund zum Stolz hat nur der, der mich erkennt und begreift, was ich will. Grund zum Stolz hat nur der, der mich begreift und verstehst, wer Gott begreift. Das war die Basis der Urgemeinde. Sie haben Gott begriffen. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf dieser Erde schafft. Wer das erkennt, an dem habe ich Freude. Weiter, Jeremia 9. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit allen Beschnittenen abrechne, mit den Ägyptern und Leuten von Juda und Edomiter und Amoriter und Moabitern und mit den Stämmen der Wüste, den Arabern und so und dergleichen, die sogar ihre Schläfe sich kahl scheren. Ich werde mit ihnen abrechnen. Denn alle diese Völker, heute die Moslems auch mit dabei, Juden und Moslems mit der Beschneidung, die haben ein großes Problem. Auch die Israeliten sind für mich unbeschnitten, weil sie ihr Herz nicht beschnitten haben. Gott will ein beschnittenes Herz haben. Verstehst, nicht nur kahl geschoren sein oder sonst irgendwie beschnitten. Nein, Gott will, dass unser Herz beschnitten wird. Und das ist, was die Urgemeinde erlebt hat. Sie waren einmütig an einem Ort. Das war Beschneidung. Auszuhalten mit dem Petrus da. Verstehst, der kocht da ständig und schwätzt da ständig und redet ständig. Und dieser Thomas, der kann es nicht glauben und will es nicht glauben. Und dann der andere, der ist und so weiter. Da hat jeder ein Argument gehabt. Jeder hat irgendwas was gehabt, sein Charakter. Und die haben ausgehalten. Und das ist Beschneidung. Wisst ihr, deshalb ist die Gemeinde die Basis. Hier wird man beschnitten. Spalierhofs gemacht. Hier wird man beschnitten, in Form geprägt. Die Beschneidung betrifft das Herz, die Motive, deine Motive. Sind deine Motive beschnitten oder bist du so ein Wildling? Oh, Hauptsache ich werde gesegnet, Hauptsache ich komme weiter, Hauptsache ich, nein. Beschneidung, nicht diese egoistischen, selbstsüchtigen Motive. Verstehst, beschnitten werden, das ist der Wille Gottes, diese Beschneidung unseres Herzens. Das war das Christliche, das typisch Urchristliche. Wir lieben Menschen, die glänzen, die was können, die was haben, die was darstellen und so weiter. Aber Gott liebt die Menschen, die nicht glänzen, die nichts darstellen, die nichts haben und nichts können, die nichts sind. Verstehst? Und das ist mir wichtig, fundamentales Christentum. Die Armen, die geistlich Armen. Herr, wenn du mir nicht hilfst, ich schaff's es nicht. Was ich bin, bin ich allein durch deine Gnade. Gold und Silber habe ich nicht. Oder wie Paulus später sagt, der Herr hat es mir offenbart. Irgendwann, irgendwo, in der Wüste. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir wieder zurückkommen zu dem Ursprung. Dass wir nicht nur Scheine eines gottseligen Lebens haben, sondern die Kraft Gottes in uns wirksam ist. In uns. In jedem Einzelnen von uns. Dass unser Leben wirklich erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Ich kann niemand lieben, es sei denn, der Heilige Geist schenkt mir diese Liebe zu lieben, zu vergeben, zu tragen, zu ertragen. Lass uns aufstehen und lass uns einfach auf die Basis uns besinnen. Was sind die Grundlagen eines christlichen Lebens? Es ist nicht nur Halleluja sagen. Es ist Ausleben. Ausleben, das Wort, es steht geschrieben. Du hast es gesagt, Herr, und dein Wille gilt und dein Wille geschehe auf Erden und im Himmel und wo auch immer ist, im Alltag, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe in meinem persönlichen Leben. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke, dass du wirkst und dass du immer noch derselbe bist und du willst die Basis, Wurzelbehandlung in unserem Leben, dass es stattfindet, dass du von Grund auf in unserem Leben arbeitest, dass du das Fundament bist. Und wenn wir an dich glauben, wie die Schrift sagt, das tun, was dein Wort uns lehrt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und lieber Heiland, genau das ist, wonach ich mich sehne. Genau das ist, was ich gerne haben möchte und was Berlin so dringend nötig hat. Ströme lebendigen Wassers. Mach jeden Gläubigen zu einer Fontäne deiner Liebe, deiner Güte, deiner Barmherzigkeit, dass wir einfach über uns hinauswachsen, das Überfließen von der Liebe Gottes, von der Güte Gottes. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du es tust. Wir schaffen es nicht, aber du kannst es. Du schaffst es. Lob und Dank. Amen.